Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Wie neulich gesagt, der Sonntag bleibt Sonntag. Und das ist der Tag des Herrn, an dem wir ihm auch in seinem Wort begegnen. Und wir wollen, ja, darf ich euch noch einmal einladen, aufzustehen? Ja, darf ich das? Also wer es kann, das ist, ihr seid keine Stehaufmännchen, aber wir wollen doch den Namen des Herrn ehren, wenn wir auch sein Wort lesen. Denn so spricht der Herr, was wir jetzt vortragen, das ist wirklich unfehlbar direkt von Gott, was wir jetzt empfangen. Das müssen wir immer bedenken. Das ist jetzt nicht einfach so ein Text aus irgendeinem Buch, sondern das ist das Wort, das Gott durch den Heiligen Geist direkt zu uns spricht. 2. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 5. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, dass das Wort des Herrn freien Lauf habe und verherrlicht werde, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Denn die Treue ist nicht jedermanns Sache. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Amen. Nehmt gerne Platz, liebe Geschwister und Freunde. Ihr erinnert euch, was in den vorhergehenden Kapiteln los war. Bei den Thessalonichern, die ja noch ganz jung im Glauben war. Es gab all falsche Meldungen, Christus sei schon wiedergekommen. Und Paulus hat die aufgewühlten und erschrockenen Geschwister beruhigt und sie gelehrt, fest auf dem soliden Grund des Evangeliums zu stehen und sich nicht durcheinander bringen zu lassen. Und ihr erinnert euch, das waren die letzten beiden Verse, wie er dann schreibt: Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade ertröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben über den Trost Gottes gesprochen, der auch mutlosen Kindern Gottes zugesprochen wird. Und daran haben wir uns erquickt und auch aufrichten können. Und der Herr hat viele Menschen, wie ich mich erinnere, die dann auch zu uns kamen, getröstet. Und das Wort wurde wirksam in unserer Mitte. Und so soll es auch heute sein. Denn jetzt, immer weiter zum Schluss dieses Briefes, wünscht der Apostel sich noch, dass die Gemeinde für ihn beten möge. Paulus bittet da in diesem Fürbittegesuch allerdings nicht für seine persönlichen Anliegen, für seine Gesundheit, für eine preisgünstige Wohnung. Als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, wo hat dieser Mann eigentlich gewohnt? Ich glaube, der hatte keine Wohnung. Vielleicht hat er ein Apartment in Antiochia gehabt und hat das so lange vermietet, bis er von seinen Reisen zurückkam. Ich habe keine Ahnung. Man muss sich das mal so auch mal durchdenken. Darüber hat der Mann sich nie Sorgen gemacht. Aber er hat eine Sache auf dem Herzen gehabt, wofür sie beten sollten, dass das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. So schreibt es und sagt es unser Text. Oder wie die Schlachterübersetzung sagt, dass das Wort des Herrn freien Lauf habe. Das erinnert an Boten, die mit Botschaften gelaufen sind. Anstatt sich um das Wort des Herrn zu bemühen, erleben wir, wie heute zunehmend die Christenheit, Kirchen, aber auch Freikirchen anfangen, dieses Anliegen, dass das Wort des Evangeliums verkündigt wird, dass das durch andere Sachen verdrängt wird. Andere Themen rücken in den Vordergrund. Da geht es um Soziales, um Klimaschutz. Und neuerdings heißt das Zauberwort gesellschaftliche Vielfalt. Und wie die Sachen alle heißen, sie mühen sich um politische Fragen. Aber nicht um das Evangelium. Obwohl ihr Herr und Meister gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat doch der Herr uns eindeutig immer wieder gesagt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat doch Bedeutung. Obwohl er das gesagt hat, dreht sich bei vielen Predigern und auf vielen Kanzeln und Gottesdienstchristen doch alles um diese Welt. Nirgendwo lesen wir, dass die Apostel die Regierungsarbeit des Kaisers zum großen Thema gemacht haben. Oder dass sie die Gemeinden gar zu politischem Aktivismus aufgerufen haben. Den Geist der ersten Christen atmen wir in der Apostelgeschichte. Kapitel 4, da hat die Gemeinde gebetet und wir staunen immer, dass nach ihrem Gebet sich die Städte bewegte und Zeichen und Wunder geschahen. Aber wir müssen mal genau hinschauen, was hat sie gebetet? Was bewegte die Gemeinde? Wörtlich beteten sie, die Könige der Erde lehnen sich auf. Ja, das stellen sie fest. Und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das stellen sie fest. Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Was beteten sie? Dass die Herrschenden doch bitte schön ihre falsche Politik im Sinne der Christen ändern mögen? Das haben sie nicht gebetet. Nein, sie beteten, lass sie tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten. Wir sind erschüttert über die Dinge und die zunehmende Gottlosigkeit und die Feindschaft gegen das Evangelium in aller Welt. Aber unser Gebet sollte nicht sein, oh Gott, ändere alles zum Besten, zum Positiven. Sondern sie beteten, lass sie tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten. Und jetzt kommt der entscheidende Satz ihres Gebetes. Sieh ihre Drohungen an und gib uns viele Leute bei unseren Demonstrationen. Nein, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das war ihr Anliegen. Das war ihr Gebet. Sie kämpften nicht für eine bessere Diesseitigkeit, sondern sie kämpften für das Heil zum für das Evangelium zum Heil verlorener Menschen. Das war es, was sie meinten, ihrer Generation schuldig zu sein. Wir suchen selbstverständlich, dass wir einander nicht falsch verstehen. Wir suchen selbstverständlich der Stadt Bestes und helfen gesellschaftlich, so gut wir können, und tragen auch zum Frieden bei. Aber unsere Kraft, liebe Gemeinde, unsere Kraft gehört nicht dem Reich dieser Welt, sondern sie gehört dem Reich Gottes. Und deshalb sagt Paulus und schreibt er den Römern: Ich bin ein Schuldner. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Nichtgriechen, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Was meinte er, was er ihnen schuldete? Eine christliche Partei, dass sie sich auch einmischt und einbringt und engagiert in den politischen Fragen? Nein, er fühlte eine andere Bürde, und die war: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Von Christus, denn es ist Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und auch für den Griechen. Paulus war der Mann einer Sache und nicht ein Mann von zwei, drei oder noch vielen anderen Sachen. Er hat sich nicht verzettelt. Er hatte nur eine Botschaft, ein Thema, ein Anliegen, eine Last, ein Evangelium. Das Evangelium Gottes Kraft zur Errettung. Und deshalb bat er die Thessalonicher zu beten. Betet, das war sein Anliegen. Betet, dass das Wort des Herrn freien Lauf habe. Und das ist auch unser Gebet, liebe Geschwister. Und unsere erste Mühe, der einzige Grund, warum Jesus auf die Erde kam, lautet: Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und genau darin besteht unser Hauptauftrag. Das ist unsere Berufung. Und darum beten wir auch heute Morgen: Herr, gib deinem Wort, deinem Evangelium einen freien Lauf. Wenn unser Evangelisationsteam auf die Straße geht, dann rufen sie zu Jesus. Sie rufen zur Bekehrung. Sie rufen zur Buße, zum lebendigen Glauben. Und wenn wir predigen, dann rufen wir zu Christus und zum ewigen Heil in Jesus. Wenn wir Fernsehsendungen ausstrahlen, wenn wir Bücher veröffentlichen, sie haben keinen anderen Grund und kein anderes Ziel als die Botschaft des Evangeliums zur Errettung von Seelen zum ewigen Leben zu verkündigen. Halleluja. Amen. Das ist, worum Paulus betet. Ich weiß nicht, ich wollte euch noch vorher gefragt haben, Christian, Björn, Markus, gibt es dieses Buch What is the Mission of the Church in Deutsch? Ich glaube ja. Ja. Es gibt ein hervorragendes Buch, das sich mit dieser aktuellen Frage auseinandersetzt. Der Titel lautet: Was ist die Mission der Gemeinde? Und fragt mal im Mediencenter nach. Meine Schwester Natalie möge es mir verzeihen, wenn ich sie immer von der Kanzel her so überfalle. Aber dieses Buch, das hilft und hat vielen Menschen geholfen, klar zu sehen, wo unsere Richtung hinzugehen hat und wie groß die Versuchung ist, von Seiten auch politischer Ambitionen, die man glaubt haben zu müssen, sich zu verlieren, sich einzumischen in die Angelegenheiten dieser Welt und zu vergessen: What is the real mission of the world? Was ist die wirkliche Mission der Gemeinde, of the church? bitte betet für mich, dass das Wort des Herrn freien Lauf habe. Das Fürbittegesuch des Paulus hat noch einen zweiten Aspekt. Er schreibt den Thessalonichern, betet für uns, Vers 2, dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Interessant ist, dass er nicht schreibt, bitte betet, dass sich die verkehrten und bösen Menschen, die den Lauf des Evangeliums behindern, bekehren mögen. Er bittet an dieser Stelle nicht um die Errettung derer, die dem Evangelium Widerstand leisten. Oft höre ich Gottes Kinder beten, Herr, führe den und den brutalen Diktator oder Christenverfolger zum Glauben, damit er aufhört, sein Unwesen zu treiben. Ich kann das verstehen. Wir möchten allen Menschen das Heil verkündigen. Aber es gibt antichristliche Persönlichkeiten auch in dieser Welt. Da habe ich meine Zweifel, ob das zutrifft, für sie zu beten, dass sie errettet werden. Ich weiß nicht, ob Christen im Dritten Reich für die Errettung von Adolf Hitler gebetet haben. Vor allen Dingen dann noch, als man mehr und mehr merkte, was für ein Typ das war. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige das getan haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott auch Richter ist. Die Bibel lehrt uns an keiner Stelle, dass wir auch noch für den Antichristen beten sollen. Und vielleicht sogar noch für den Teufel. Sondern wir sollen darauf vertrauen, dass Christus den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes beseitigen wird. Das haben wir gehört in der Predigt. Das ist die Bestimmung derer, die sich mit aller Gewalt gegen Christus, den Sohn Gottes, auflehnen und das Volk des Herrn verfolgen. Paulus ersehnt hier an dieser Stelle nicht die Errettung der verkehrten und bösen Feinde des Evangeliums, sondern er fleht ihre Beseitigung. Er wünscht gewiss nicht ihren Tod, aber er möchte von ihnen erlöst werden. Wiewohl Paulus ehemals selbst ein Christenverfolger war und Gott mit Sicherheit auch solche erretten kann, setzt Paulus das nicht voraus. Was sagt er in Vers 2 im letzten Satz? Denn nicht alle haben den Glauben. Luther übersetzt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und mein Text aus der Schlachterübersetzung hieß, die Treue ist nicht jedermanns Sache. Aber im Grundtext und Zusammenhang ist es der Glaube. Denn nicht alle haben den Glauben. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Am treffendsten sagt es die unrevidierte Elberfelder Übersetzung, der Glaube ist nicht aller Teil. Demzufolge ist nicht wahr, dass jeder Mensch von Natur aus die Fähigkeit besitzt, an Christus zu glauben. Man geht immer davon aus, dass alle Menschen glauben können, sie müssen nur wollen. Aber das ist ein falscher Ansatz, den die Bibel nicht kennt. Die Menschen in ihrer menschlichen Natur, in ihrer gefallenen Natur, haben nicht die Fähigkeit, an Christus zu glauben und ihm zu vertrauen. Die Bibel lehrt uns nicht, dass der christliche Glaube das Allgemeingut aller Menschen sei. Nein, Petrus spricht davon, von dem kostbaren Glauben. Es ist ein seltener Glaube. Es ist ein Edelsteinglaube. Und den gibt es nicht als Massenware, sondern es ist ein kostbarer, seltener, ausgesuchter, auserwählter, erlesener Glaube. der hat einen unglaublichen Wert und eine Kostbarkeit und Einzigartigkeit. Das schmeißt Gott den Menschen nicht hinterher. Rettender Glaube stammt nämlich nicht aus der menschlichen Natur. Er muss jedem extra von oben gegeben werden. Deswegen formuliert Paulus in Epheser 2,8 so: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Das unterstreicht Jesus, wenn er sagt: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also glaubst du an Jesus? Dann sagt der Herr dir, woher dieser Glaube kommt. Er sagt, dass du glaubst, ist das Werk Gottes in deinem Leben. Und du fragst jetzt, lieber Freund, wie man diesen Glauben von Gott bekommen kann. Es ist wie bei einem Baby. Es vertraut seiner Mutter, dass die Milch, die sie von ihr bekommt, nicht vergiftet ist, die es von ihr bekommt. Es glaubt einfach und trinkt, ohne Kontrolle. Später lässt es sich dann auch ohne Not von Mama füttern. Das Kind vertraut der Mama. Woher hat es dieses instinktive Vertrauen? Niemand hat es ihm beigebracht und es mit ihm eingeübt. Dieser vertrauende Glaube wird von kleinen Kindern nicht erlernt. Er ist einfach da. Er ist angeboren. Dieses Urvertrauen eines Kindes zu seiner Mutter ist ihm mit in die Wiege gelegt, durch Geburt mitgegeben. Und hör mal, genau so ist es mit dem biblischen Glauben. Er entsteht nicht durch Anlernen, sondern ebenfalls durch Geburt, durch die neue Geburt, wie die Bibel es nennt. Darum sagt Johannes, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Unglaubliches Wort. Wer glaubt, 1. Johannes 5, Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Wer also an Christus glaubt, das ist ein von Gott geborener, ein Neugeborener. Es gibt keinen einzigen Menschen, der lebendigen Glauben hat, ohne dass er wiedergeboren ist. So wie der erste Schrei eines gerade geborenen Babys der Beweis seines Lebens ist, so ist der Glaube die erste Regung des neugeborenen Lebens aus Gott. Wenn Gott dein widerspenstiges Herz, dein hartes Herz erneuert hat und dir ein fleischendes Herz gegeben hat, ein Herz, das nach Gott ausgerichtet ist, dann fängst du an zu glauben und zu vertrauen, vorher nicht. Nirgendwo anders als nur in Wiedergeborenen existiert rettender Glaube. Kein natürlicher Mensch hat ihn. Er muss erst von Neuem geboren werden. Aber wenn er von Neuem geboren ist, dann hat er ihn. Die Antwort auf die Frage, wer denn diesen lebendigen Glauben bekommen kann, lautet also: Du musst von Neuem geboren werden. Eine neue Kreatur. Gott muss ein Wunder an deinem Charakter tun. Gott muss dich umbauen, dich neu erschaffen. Darum sagt Jesus ja auch den berühmten Satz: Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und darum Paulus in unserem Text: Der Glaube ist nicht aller Menschen Teil. Und unter ihnen sind auch die Verkehrten Und die bösen Menschen, von denen Paulus errettet werden möchte. Sie hat es hier gesagt, bitte betet, dass das Evangelium einen freien Lauf habe und verherrlicht werde. Und betet, dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Und so ist auch unser Gebet. Herr, beschenke noch viele mit dem lebendigen Glauben. Und vor den anderen, die mit Hass dem Evangelium widerstehen, bitte bewahre uns. Bei Paulus war es im Besonderen Menschen aus dem Judaismus. Das gibt uns der ganze biblische Zusammenhang, die durch das Gesetz selig werden wollten und die Juden, die an dem alten Gesetzeswesen und diesem Traditionalismus festhalten wollten, die haben ihm immer versucht, die Botschaft von der Gnade zu durchkreuzen. Die haben ihm immer in die Suppe gespuckt und sind auch gewalttätig geworden und haben die Menschen aufgewiegelt. Und das ist Paulus. Paulus hat sich innerlich dagegen gewehrt und gesagt, erlöse uns von diesen Menschen, die das Evangelium verdrehen. Selber kommen sie nicht rein in das Himmelreich und andere lassen sie nicht rein. Das haben wir heute auch. Es ist nicht nur die säkulare Welt, die dem Evangelium widersteht. Es ist auch eine interne Richtung innerhalb der Christenheit, die immer noch glaubt, dass wir durch das Halten des Gesetzes und durch das Tun von Werken durch uns selbst einen Beitrag zu unserer Errettung leisten müssen. Und Paulus sagt, erlöse uns von den Menschen, errette uns von ihnen, die das Evangelium verdrehen, dass die Herzen der Menschen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Er hat sie Feinde des Kreuzes genannt, die ihm seine Arbeit schwer gemacht haben. Gott bewahre uns vor dem Geist einer solchen Gesetzes- und Werkegerechtigkeit und schenke stattdessen dem Wort der Gnade freien Lauf. Gott helfe uns, ihr Lieben. Gott schenke uns diese Freiheit und dass wir uns nicht selber binden in einem falschen Evangelium. Aber Paulus ist wegen der Feinde des Kreuzes nicht verzagt. Und das jetzt kommt, ja, so ist der Mann Gottes. Er macht sich auch keine Sorgen, dass die junge Gemeinde in Thessalonicher den Attacken der Christusverfolger am Ende wirklich zum Opfer fallen könnten, sondern er schreibt weiter in Vers 3, schaut mal rein. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das ist, so ist er. Er zeigt die Gefahren und er ist innerlich auch zornig über die Widerstände. Aber er verzagt nicht. Er weiß, dass der lebendige Gott auf seiner Seite steht. Viele Christen haben Angst, und das schimmert dadurch, vor teuflischen Mächten. Und sie fürchten sich, dass sie am Ende noch von Dämonen überwältigt werden und wie es dann auch in den Texten zuvor ja deutlich wurde, auch von den Machenschaften des Antichristus irgendwann überwunden werden. Und Paulus sagt, nein, nein, mach dir keine Sorgen, Christus wird kommen und ihn mit dem Hauch seines Mundes verschlingen und vertilgen, verzehren. Sie missverstehen die Worte, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist immer wieder, von Zeit zu Zeit kommt das neu auf, dass man den Gotteskindern, den wiedergeborenen Gotteskindern Angst und Bange macht und man ihnen erzählt, das könnte ja sein, dass der Teufel am Ende doch noch Macht über dich gewinnt, dass du vielleicht doch noch besessen bist und gebunden bist hinsichtlich vergangener Sünden beziehungsweise Sünden von Voreltern und Vorvoreltern und so weiter und so fort. Ja, und dann sagt man, du brauchst einen besonderen Befreiungsdienst. Der Teufel, der Teufel, der Teufel. Und dann zitieren sie diese Worte, ja, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Achte bitte auf den genauen Wortlaut dieses Pretus-Zitats. Der Petrus sagt, der Teufel sucht, wen er verschlingen kann. Aber ich kann euch sagen, er findet keinen. Das ist sein Problem. Der Teufel macht Remi-Demi, aber er kann von den Gotteskindern niemanden aus der Hand des Herrn reißen. Und deswegen sagt es, der Herr ist treu, er wird euch stärken und er wird euch bewahren vor dem Bösen. Halleluja, sagt doch mal Amen. Ja, er wird euch bewahren vor dem Bösen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Calvin soll gesagt haben, der Böse schleppt überall, wo er hingeht, seine Ketten mit. Mit dieser Aussage beruft sich der Reformator auf die Tatsache, dass Jesus am Kreuz der alten Schlange doch den Kopf zertreten hat und dass der Fürst dieser Welt durch das Kreuz hinaus in den Abgrund geworfen wurde, wie Johannes 12, 31 sagt. Ja, Christus, laut Kolosser 2, Vers 15, entwaffnete die Herrschaften und Gewalten und stellte sie öffentlich an den Pranger und Christus triumphierte über sie. Dann nimmt Paulus, so wie ein römischer Feldherr, Bezug auf solche Feldherren, der seine bezwungenen Feinde in der Weise an den Pranger stellte, dass er sie in einem öffentlichen Triumphzug hinter seinem Siegeswagen hinterher schleppte. Und so hat Christus den Teufel öffentlich absolut besiegt, ihn gebunden. Als Gefangenen schleppt er ihn hinter sich her. Und deswegen Calvin, ist nur noch mit seinen Ketten unterwegs und lass ihn versuchen zu verschlingen. Er versucht zu verschlingen. Er versucht. Ich habe zu diesem Thema, auch ich freue mich, dass ich euch das jetzt ankündigen darf, in der neuesten Taube, habt ihr das schon gelesen, die neueste Taube, der Sieg des Kreuzes? Wer hat das schon gelesen? Also, da sitze ich 3 Tage am Schreibtisch und mache mir Gedanken und bete und arbeite, damit die Botschaft vom Sieg des Kreuzes zu Papier gebracht wird. Und die Gemeinde sitzt hier und meldet sich mit 2,5 Piepeln und sagt, ich habe es nicht gelesen. Liebe Geschwister, da draußen ist die Taube, sag doch mal Amen. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das nun auch weggeht. Wir haben aber von Menschen außerhalb der Gemeinde, haben wir schon Resonanzen bekommen. Die Freunde der Arche irgendwo, die lesen die Taube und die schreiben uns und die sagen, wie köstlich ist das, dass wir uns erquicken dürfen an dem vollkommenen Sieg, den Jesus am Kreuz über Sünde, Hölle, Tod und Teufel errungen hat. Gelobt sei der Name des Herrn. Und das wollen wir uns nicht wegreden lassen, sondern wir wollen fest daran halten, liebe Geschwister, dass wir wissen, Jesus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus hat nicht nur 51% der Macht, sodass er gerade noch ein wenig mehr hat als der Teufel. Das denken so manche. Jesus hat auch nicht 99% der Macht, sodass dem Bösen nur noch 1% verbleibt. Auch das nicht, sondern der Sohn Gottes hat 100% aller Macht. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, dann meint er alle Gewalt. Nichts. Wie viel Macht bleibt dann noch für den Satan übrig? Nichts. Wenn einer alle Macht hat, dann kann jemand anders nicht auch noch Macht haben. Wenn Jesus sagt, dass ihm alle Gewalt gegeben ist, dann ist klar, dass er sie mit niemandem teilt. Und deshalb haben wir es nicht nur mit einem mächtigen Gott zu tun, sondern wie die Bibel uns sagt, wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun. Gott ist nicht nur mächtig, sondern er ist allmächtig. Vergesst das nicht, liebe Gemeinde. Und wenn Gott allmächtig ist, wer kann dann noch neben ihm irgendeine Macht haben? Nein, Gott ist allmächtig. Und deswegen beten wir, Herr, du Allmächtiger. Viele Christen glauben unüberlegt an eine Art Dualismus in dieser Welt, an 2 äquivalente Mächte, die im ständigen Wettbewerb miteinander stehen, so als wäre der Teufel gefährlich für Gott. Aber vergessen wir nicht, Der altböse Feind ist nur ein erschaffenes Wesen, abhängig von Gott. Er ist ein auf Golgatha bereits besiegter Rebell, der für den Feuersee bestimmt ist. Und seit diesem Kreuzessieg ist Jesus alle Gewalt gegeben. Sie wird ihm nicht irgendwann in einer späteren Weltperiode gegeben, sondern Jesus sagt, mir ist sie gegeben. Er sagt nicht, mir wird sie gegeben in einem tausendjährigen Reich, sondern er sagt, mir ist sie gegeben. Mit Golgatha ist ihm alle Gewalt gegeben. Und zwar, er regiert jetzt und er regiert allein. Ich muss dieses schöne Beispiel bringen. Hatte ich neulich in der Eckstein-Konferenz. Einige werden sich daran erinnern. Ein Student der Theologie hatte als Prüfungsarbeit das Thema die Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels. Er beschäftigte sich so ausführlich mit der Macht und Größe Gottes, dass er nicht mehr dazu kam, auch über die Wirklichkeit des Teufels zu schreiben. Die Zeit war um und er musste seine Arbeit abgeben. Da schrieb er noch schnell unter seine Arbeit, für den Teufel hatte ich keine Zeit. Ja, also das muss ich wirklich sagen, nicht? Für den Teufel hatte er keine Zeit. Und ich muss euch sagen, ihr lieben Leute, auch manche christliche Lehrer, die machen sich zu Spezialisten über Befreiungsdienst und über Austreibungen bei Gotteskindern und was weiß ich alles, mit Gefahren und Dunkelheiten und Besessenheiten und wie man das also alles nennt, Gebundenheiten und Obsessenheiten. Und da gibt es Spezialausdrücke. Sie machen eine regelrechte, ein riesengroßes Thema aus dem Teufel. Lasst uns doch lieber sagen, für den Teufel habe ich keine Zeit, sondern wir sollten mehr Zeit haben für Jesus, für den Sieger, für den, der uns gesagt hat, ich habe den Feind überwunden und dadurch ist der Weg frei für euch. Und so wollen wir Gott loben und preisen, denn wenn wir klare Erkenntnis von der Alleinmacht Gottes gewinnen, dann haben wir nicht mehr viel Zeit, um uns mit dem Satan zu beschäftigen und uns vor allen Dingen von ihm ängstigen zu lassen. Denn die biblische Lehre von der absoluten Herrschaft Christi in dieser Welt ist für uns Glaubende ein großer Trost. In ihr dürfen wir geborgen sein. Wissen, dass alle Geschehnisse, alle Wahlergebnisse, die uns ängstigen oder auch erfreuen, alles Geschehen auf dieser Welt ist in Gottes Hand. Wir sind weder anonymen Schicksalskräften noch den Mächten der Finsternis ausgeliefert, die unser Leben oder gar noch unser Heil zerstören können. Nein, Gottes Kinder sind sicher und haben keine Angst. Fürchtet euch nicht, ist die große Auferstehungsbotschaft. Fürchtet euch nicht. Denn der Herr und Heiland ist König aller Könige. Er ist nicht nur, wie schon, ich wiederhole mich, der Mächtige, sondern der Allmächtige, der den Feind besiegt und ihn für immer außer Gefecht gelesen hat. Da in diesem Zusammenhang, das habe ich ja neulich hier auch schon mal auf der Kanzel gebracht, da hat mich dieses Wort, ich war schon immer überzeugt, nicht immer, aber ich habe es gelernt. Aber Hebräer 2, Vers 14 ist, finde ich, eines der stärksten Worte, das uns sagt, was seit Golgatha mit dem Teufel passiert ist. Da sagt der Apostel, Christus ist gleichermaßen der Menschlichkeit teilhaftig geworden wie wir. Christus ist Mensch geworden wie wir. Und jetzt, damit er durch den Tod, also durch seinen Tod, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Deutlicher geht's nicht. Durch seinen Tod hat Jesus dem Teufel außer Wirksamkeit gesetzt. Auf dem Hügel Golgatha wurde nicht nur ein vorläufiger, sondern ein endgültiger Sieg herbeigeführt und hat in dem Augenblick, als Christus ausrief, es ist vollbracht. Da wurde Satan erledigt. Seitdem ist er nur noch in Ketten. Seitdem kann er die Kinder Gottes nur noch wie ein bissiger Hund an der Leine erschrecken. Das habt ihr schon mal erlebt, diese blöden Kampfhunde manchmal. Und als Jogger früher, ja, jetzt leider kann ich nicht mehr. Aber dann sah ich da so eine Docke mit so einem Maul. Und dann habe ich mich gefürchtet, aber dann habe ich hingeschaut. Ah, der Bursche ist an der Leine, kannst weiterlaufen. Die brüllen wie verrückt, die bellen wie verrückt, die fauchen wie eine Wildkatze im Käfig. Aber sie können dir nichts mehr tun. Sie sind an der Leine Gottes. Der Teufel hat Hiob angegriffen. Er wollte ihn fertig machen. Er wollte ihm seinen Glauben zerrütten. Wollte ihn kaputt machen. Ihm sein Heil zerstören. Und Gott hat gesagt, komm Teufel, mach doch. Und was ist dabei rausgekommen? Der Teufel musste Gott und Hiob dienen, dass der Hiob mehr von Gottes Güte und Kraft und Herrlichkeit gesehen hat. Und hat am Ende gesagt, damals hatte ich dich nur vom Hörensagen vernommen. Aber jetzt, nachdem ich das alles erlebt habe, habe ich dich, wie heißt es, mit meinen Augen gesehen. Halleluja. Der Teufel kann nur eins, uns näher zu Jesus bringen. Amen. Ja, der jagt uns, nicht wahr? Und er bellt und verschüchtert uns ein. Und wir haben Angst und wir glauben, gleich gehen wir unter. Nein. Wir gehen nicht unter, sondern er ist gebunden. Er ist an Ketten. Er ist außer Wirksamkeit gesetzt. Und deswegen schreibt der Apostel 2. Thessalonicher 3, Vers 3, unser Wort. Aber der Herr ist treu, liebe Thessalonicher. Er wird euch stärken. Und er wird euch bewahren vor dem Bösen. Welch ein Trost, welche Kraft. Und nun, ihr Lieben, kommt die Kraft, aus der wir leben dürfen. Diese Botschaft vom absoluten Sieg Christi am Kreuz verleiht uns eine starke Kraft zum Leben, zum Gott wohlgefälligen Leben. Deshalb der Apostel zum Abschluss unseres Abschnittes, Vers 4, wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Weil ihr euch nicht mehr erschrecken lasst, weil ihr nicht mehr in Angst gelähmt seid, der Böse könnte euch noch schaden oder gar verschlingen. Darum traue ich euch zu, dass ihr das Werk, das wir euch gelehrt haben, dass ihr es auch tut. Mit anderen Worten, ihr habt Kraft. Ihr lebt vom Sieg her. Versteht ihr, liebe Geschwister, so wichtig, dass wir in all unseren Kämpfen immer vom Sieg her leben. Immer im Bewusstsein haben, Jesus ist Sieger. Jesus hat gewonnen. Und er hat die Macht. Und es kann sein, dass du gerade jetzt in so einer Schlacht bist, in der du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist und oben und unten. Aber lass es dir zurufen. Jesus ist Sieger. In deiner Lage. In deiner Anfechtung. Und wenn dein Herz schon ganz betört ist, dann kommt das Letzte. Vers 5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Und zum standhaften Ausharren. Wenn unsere Herzen schon blockiert sind und der Teufel fast schon bis zu unserem Herzen vorgedrungen ist und unsere Gedanken schon verrückt gemacht hat und wir schon in Unnachtung und schwerster Dunkelheit uns befinden, dann sagt das letzte Wort hier, der Herr aber lenkt eure Herzen. Er wird es tun. Er lenkt euch zu der Liebe Gottes und er lenkt euch zu standhaften Ausharren. Ich mache mir um euch keine Sorgen, ihr Lieben, denn Jesus, er ist es, der über eurem Leben wacht. Halleluja. Jesus hat das Werk in euch angefangen. Hat er das? Und hat er nicht auch gesagt, er wird es vollenden? Jesus wird es vollenden. Er ist Sieger über alle Mächte der Finsternis. Er hat am Kreuz für alles gesorgt. Und du kannst ganz zufrieden sein. Ja, er sagt, Gott lenkt die Herzen aller Menschen. Aber er lenkt auch die Herzen der Kinder Gottes. Paulus schreibt einmal, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Halleluja. Ja, gelobt sei der Name des Herrn. Er bewahrt nicht nur eure Füße und eure Hände, sondern er bewahrt eure Herzen. Er bewahrt eure Sinne, eure Gedanken. Und hier dieser wunderbare Satz. Damit geht heute nach Hause. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Möchtest du, dass dein Herz zur Liebe Gottes gelenkt wird? Und er lenkt eure Herzen zum standhaften Ausharren des Christus. Halleluja. Och, jetzt, da könnte ich mich jetzt reinlegen. Das tut meiner Seele so wohl. Das tut auch deiner Seele so wohl. Geborgen zu sein in Jesus. Es mag toben und es mag heulen, aber in deinem Herzen ist tiefe, tiefe Friede. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf und wir beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir so von Herzen danken, dass uns dein Wort wieder so stark berührt. Deine Klarheiten, Herr, deine Wahrheiten, die befreien so, die machen so glücklich, Herr Jesus. Und du kennst auch Menschen unter uns, die sind hier hereingekommen und ihnen ist der Glaube noch nicht zuteil geworden, Herr. Wir möchten für solche Menschen beten, die jetzt hier sitzen und sagen, was ist das für ein Glaube? Was erfreut diese Menschen? Was macht sie so zuversichtlich und froh? Es ist der lebendige Glaube der Wiedergeborenen. Du bist noch nicht von Neuem geboren. Herr Jesus Christus, ich bete von Herzen, dass heute der Augenblick ist, wo du Glauben hervorbringst, wo Glauben aufwächst in den Herzen von Menschen, wo nichts gewesen ist. Dass sie eine neue Kreatur werden, dass sie ihnen die Augen geöffnet werden für die Herrlichkeit der Erlösung in Jesus Christus. Und die Gotteskinder, die in Anfechtung sind, die in schweren Kämpfen, in Dunkelheit, in Verunsicherung und Verschüchterung, die der Teufel durch sein Gebrüll durcheinander gebracht hat. Herr, bitte beruhige diese lieben Gotteskinder mit diesem Wort heute. Lenke ihre Herzen zu dir, zum Ausharren. Lenke sie zu Jesus, zum Kreuz, wo der völlige Sieg errungen wurde. Und wir auf der Seite des Siegers stehen und frei sind. Herr, du wirst sie vor dem Bösen bewahren. Treu bist du, der es auch tut. Gelobt und gepriesen sei dein herrlicher Name. Amen.